Deutschlandradio Kultur. Breitband. We Radio. Via Radio. Medien und digitale Kultur.
In den vergangenen Tagen hat ein Thema die Diskussion bestimmt. Das ist das Thema der Steuerhinterziehung. Und es hat mit Recht bei den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Lande und auch bei mir Empörung ausgelöst.
Ein Ausschnitt aus dem Podcast von Angela Merkel aus der letzten Woche war das. Und damit wären wir schon bei unserem Schwerpunktthema heute, Politik 2.0, oder können deutsche Politiker aus dem US-Wahlkampf lernen, was den Umgang mit dem Internet angeht. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, heute mit Katja Bigalke. Außerdem sprechen wir in dieser Sendung über die jüdische Community im Netz und wir porträtieren die kremlkritische Journalistin Natalia Mora. Vorher aber ein kurzer Ausschnitt aus Insomnia Part 1 von Burning Burn. Denn natürlich gibt es neben der Netzmusik wie immer auch den Blockspielbeitrag der Woche.
Schicksal, dass die Bremsen versagten.
Zufall, dass die Lenkung blockierte.
Schicksal, dass sie mit dem Kopf zuerst aufschlug.
Zufall, dass ihr Genick brach.
Schicksal, dass der Fahrer des Wagens ihr Vater war.
Zufall, dass er sich an eben diesem Tag auf den Weg zu ihr machte.
Schicksal, wie sie aufeinander trafen.
Breitband. Topic.
Morgen, Solms.
Mensch, moin, Fricke.
Einen Espresso erstmal bitte. Was trinken Sie denn da? Wasser? Was ist mit Ihnen los? Sie trinken doch sonst auch was Ordentliches.
Wasser. Fricke, Sie als Rheinländer müssen das doch wissen. Fastenzeit. Da bringt man seinen Verstand wieder auf Vordermann, da entschlackt man den Körper.
So klingt es, wenn sich die FDP im Netz mal ganz modern gibt. Da stellt sich natürlich schon die Frage, ob wir in einem neuen Zeitalter der Politik leben oder ob dank Internet tatsächlich eine neue Ära basisdemokratischer Willensbildung angebrochen ist. Stichworte wie Web 2.0 mögen uns das ja glauben lassen, denn dahinter verbergen sich natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der politischen Kommunikation. Ein aktuelles Beispiel, wie so etwas aussehen kann, liefern gerade die USA. Sehr gerne suchen dort die Kandidaten nämlich online den Dialog mit potenziellen Wählern und Unterstützern. Und das hat zwei Vorteile. Online mobilisieren die Politiker viel einfacher Geld und Stimmen. Und auf der anderen Seite können sich auch die Angesprochenen besser äußern, Fragen und Beobachtungen zum Beispiel loswerden. Massenhaft geschieht das im Moment auf YouTube. Das berühmte Videoportal spielt erstmals auch im Wahlkampf eine größere Rolle. Nikolas Hansen berichtet.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can.
Die Fans von Barack Obama sind besonders aktiv, ihren Kandidaten via Internet zum Objekt der Popkultur zu machen. Will.i.am, Musiker der Black Eyed Peas, komponierte ein paar Gitarrenriffs um eine Rede von Barack Obama. Gemeinsam mit ein paar anderen Künstlern singt er den Text in einem Video im Wechsel mit Originalredeausschnitten. Bei YouTube allein wurde das Video über 11 Millionen Mal angeklickt. Politik als Popkultur. CNN-Moderator Anderson Cooper rief vor der ersten Fernsehdebatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten die Zuschauer dazu auf, Fragen als Video auf YouTube hochzuladen.
Hey, I'm Anderson Cooper. I'm going to be hosting the CNN YouTube debate.
CNN reagiert damit auf das Internet, sucht die Kooperation und versucht, das neue Medium in das alte zu integrieren. 3000 Videos wurden eingesandt, 39 davon den Kandidaten im Fernsehen vorgespielt. In einem Video fragt der Einsender, wie sich die anderen republikanischen Kandidaten außer Senator McCain für Folter aussprechen könnten, wo doch nur McCain am eigenen Leib erfahren hat, was Folter bedeutet.
Our next question comes from Seattle, Washington.
Recently, Senator McCain has come out strongly against using waterboarding as an instrument of interrogation. My question for the rest of you is, considering that Mr. McCain is the only one with any first-hand knowledge on the subject, how can those of you sharing the stage with him disagree with his position?
Und die Kandidaten antworten.
Governor Romney?
Das Fernsehen nutzt das Internet im Rahmen seiner Möglichkeiten. Zuschauerfragen an die Kandidaten gab es vorher auch schon. Das einzig Neue ist, dass sie jetzt per Video über eine Internetplattform eingesandt werden. Doch gerade Plattformen wie YouTube spielen eine immer größer werdende Rolle in der politischen Debatte. Politik 2.0 lebt vom Mitmachen im Internet. Die Einseitigkeit von Internetseiten und politischen Statements via Podcast war gestern, sagt Thomas Greven, Politikwissenschaftler und Amerikaforscher.
Die andere Seite, und das ist sicherlich das vielleicht Spannendere, ist die Interaktivität. Also zum Beispiel Podcasts werden dann zum Teil von Aktiven, von Wählern, von Interessierten aufgegriffen und selbst in Blogs eingestellt oder auf YouTube eingestellt und kommentiert.
Auch Margret Lünenborg, Medienwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, beobachtet diesen Trend.
Ich meine, die Chancen von politischen Diskursen im Internet bestehen darin, dass sozusagen neue Akteure auf den Plan treten, die tatsächlich aus Leidenschaft Informationen da publizieren können, die das in dem Umfang vorher nicht tun konnten.
Beispiel George Allen, der ehemalige republikanische Senator von Virginia, entdeckte im Publikum seiner Wahlkampfveranstaltung einen Mann mit Videokamera, den er aus dem Lager seines Gegners vermutete. Er nannte den asiatischstämmigen Mann mit der Videokamera Makaka und hieß ihn im wahren Amerika willkommen. Makaka ist der Name für ein kleines Äffchen.
This fellow here over here with the yellow shirt, Makaka or whatever his name is, he's with my opponent. He's following us around everywhere. So welcome, let's give a welcome to Makaka here.
Das Video fand sich später bei YouTube wieder und eine Reaktion gab es dort dann auch.
The Makaka Blues. The Makaka Blues.
George Allen hat die Wahl übrigens verloren. Auch wenn das Video bei YouTube auf breites Interesse gestoßen ist, brauchte es doch die traditionellen Medien wie Fernsehen und Zeitungen, den Fehltritt Allens zu skandalisieren.
Ich finde, dass diese Phänomene durchaus anknüpfen an das, was in den USA eine hohe Bedeutung hatte. Public Journalism, also eine Idee von Journalismus, nimmt eine Verantwortung für ein Gemeinwohl, für eine Community wahr und geht dabei auch tiefer in diese Community rein, um von da aus erstmal ein Gespür dafür zu kriegen, was bedeutet Rassendiskriminierung im Alltag in manchen Südstaaten.
Das Netz ist ein Demokratiegewinn, wenn das Risiko auch bleibt, dass die Akteure im Internet nicht ohne weiteres erkennbar sind. Doch ein Missbrauch des Mediums zieht Reaktionen anderer Nutzer nach sich. Das Internet ist keine Einbahnstraße. Die Zeiten, in denen der Informationsfluss von oben nach unten funktionierte, sind vorbei.
Nicolas Hansen war das mit einem Beitrag über die Rolle von YouTube im US-amerikanischen Wahlkampf. Politikeransprachen auf YouTube, das ist eine Möglichkeit der politischen Kommunikation von heute, aber das ist natürlich nicht alles. In Zeiten, in denen die alten Medien an Einfluss verlieren, ist politische Kommunikation ja eventuell auch in sozialen Netzwerken wie MySpace oder Facebook sinnvoll. Die USA machen es schon vor, ganz selbstverständlich chatten, bloggen und podcasten dort die Kandidaten im Wahlkampf und das offensichtlich auch mit Erfolg. Die Resonanz ist enorm, aber lässt sich dieses Modell auch auf die deutschen Verhältnisse übertragen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Machnick gesprochen, Staatssekretär im Bundesumweltministerium und ehemaliger Chef der SPD-Wahlkampfzentrale. Herr Machnick, wie wird das derzeit in den deutschen Parteien diskutiert? Knüpfen Politiker Hoffnung an die neuen Formen der Kommunikation und wenn ja, wie sehen die aus?
Alle Parteien nutzen seit vielen Jahren das Internet. Am Ende des Tages ist eine Frage entscheidend. Wofür kann das Internet sinnvollerweise eingesetzt werden? Es ist ein sehr gutes Distributionsmedium. Das heißt, ich kann sehr schnell Informationen streuen. Ist es ein gutes Überzeugungsmedium oder gibt es Medien, die überzeugender und gewichtiger sind für den Meinungsbildungsprozess? Und dabei gilt aus meiner Sicht nach wie vor, das wichtigste Medium, gerade in Amerika, ist nach wie vor das Fernsehen. Mit weitem Abstand. Warum? Im Fernsehen wird klar über das Format, in dem ein Kandidat eine Nachricht auftaucht, wie bedeutsam das ist. Wenn sie in der 8 Uhr Nachrichten auftauchen, die Tatsache, dass sie dort drin sind, macht die Bedeutung dieser Nachricht klar. Während im Internet werden Unmengen an Nachrichten gehandelt, aber es ist nicht klar, weil es noch keine wirkliche Bedeutung eines Sendeplatzes gibt, wie gewichtig ist eigentlich diese Nachricht. Und deswegen komme ich summa summarum zu dem Ergebnis. Natürlich muss man das Internet nutzen. Ich glaube nur nach wie vor, andere Medien wie Fernsehen, nach wie vor in Deutschland Print und auch Radio sind gewichtiger als das Internet für wirkliche Persuasion, also für Überzeugungsarbeit. Und darum geht es in einem Wahlkampf. Und deswegen meine Erfahrung, auch aus zurückliegenden Wahlkämpfen, Internet nutzen, aber seine Bedeutung nicht überschätzen.
Jetzt speziell im US-Wahlkampf wurde das Internet auch von jungen Leuten viel genutzt. Was kann man daraus lernen?
Ich glaube, es ist ein optimales Mobilisierungsinstrument. Man kann Menschen erreichen, man kann Menschen motivieren. Aber die Zahlen, wenn man sich die Zahlen ansieht, sind sie eher ernüchternd. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also im März 2007 waren etwa 690.000 Menschen auf der Seite von John Edwards und etwa gleich viel auf der Seite von Obama Barack. Bei 200 Millionen Wählern, das ist eine Verschwindung, das liegt im Promillebereich. Oder eine andere Zahl. In Amerika werden etwa tagtäglich auf 100 Millionen Clips zugegriffen. 100 Millionen. Davon wird ein, auch im Promillebereich, wird es da eine Nutzung von politischen Clips geben. Das heißt, ich bin manchmal nicht so sicher, ob die Berichterstattung und die Debatte über das Internet die eigentliche Realität eigentlich widerspiegelt. Die Zahlen, die ich kenne, sagen zumindest etwas anderes. Und deswegen heißt das nicht, das Internet nicht zu nutzen, es einzusetzen für eine Zielgruppenkommunikation, für Mobilisierung, für Information meiner Aktiven, die mich auch im Wahlkampf unterstützen, weil dazu das Internet ideal, kostengünstig, schnell, ich kann sehr schnell Informationen auf den Weg bringen. Aber nochmal, um Reichweite zu erzielen, um Überzeugungsarbeit zu leisten, sind andere Medien nach wie vor deutlich wichtiger. Und ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten Jahren kurzfristig ändern wird.
Also das Mehr Erreichen von Menschen ist eher in der Theorie ein Fakt als in der Praxis. Findet denn qualitativ dieser Dialog statt, den man da immer beschreibt?
Auch dort habe ich meine Zweifel. Natürlich gibt es Chats mit dem einen oder anderen Politiker. Aber auch dort, die Zahl derjenigen, die sich daran beteiligen, ist begrenzt. Es wird genutzt, insbesondere dann, wenn interessante politische Debatten stattfinden. Aber diejenigen, die dort kommen, sind ohnehin politisch Interessierte.
Welche Formate finden Sie denn interessant im Netz jetzt für politische Kommunikation? Also man redet, wenn man jetzt zum Beispiel sich jüngere Zielgruppen anguckt, ja immer von diesen sozialen Netzwerken, Facebook oder MySpace. Gibt es da Möglichkeiten auch für die Politik, sich anders darzustellen als bisher und eventuell auch Leute anzusprechen, die sie bislang nicht erreicht hat?
Ja, es gibt ja Versuche, Communities zu bilden. Parteien haben ja zum Beispiel vor einigen Jahren schon virtuelle Ortsvereine gegründet. Also wo man eine Basisgliederung einer Partei war und man war in der Kommunikation untereinander mit dem Internet verbunden. Das hat es alles gegeben. Das gibt es auch Modellprojekte, die ganz erfolgreich waren. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich sozusagen natürlich auch Communities aufbaue für politische Diskussionen. Halte ich alles für sinnvoll. Ich glaube, was massiv genutzt wird, natürlich besonders Interessierte auch mit diesem Medium nochmal mit besonderen Informationen auszustatten, Aktivisten auszustatten. Ich glaube, das ist sozusagen die Qualität dessen, was man im Internet sagen leisten kann. Und darauf sollte man sich auch konzentrieren. Das heißt, der Mitteleinsatz muss dahin gehen beim Internet, wo seine Stärken sind. Seine Stärken liegen beim Verteilung, seine Stärken liegen dabei beim Thema Aktivierung. Und seine Stärken liegen beim Thema Aktualität. Und darauf würde ich auch die Nutzung des Internets konzentrieren. Und ansonsten muss man sich um die Stärken und die Bedeutung anderer Medien kümmern und versuchen dort eine gewisse Präsenz zu organisieren. Und von daher ist man heute nach wie vor darauf angewiesen, dass es einen vernünftigen Medienmix gibt in der politischen Kommunikation. Das heißt Fernsehen, das heißt Radio, das heißt Print, das heißt auch Internet. Aber das ist schon die Reihenfolge. Ja, ganz klar in der Bedeutung.
Was ist denn so eine Grundausstattung für einen Politiker im Netz?
Ich glaube, das Netz ist eher einfacher für einen Politiker. Ist einfacher als zum Beispiel eine Live-Sendung. Weil dort sehen Sie ja zwei Dinge zusammen. Sie sehen einerseits, oder Sie hören das Argument und Sie haben natürlich auch einerseits einen visuellen Eindruck, ist dieses Argument eigentlich authentisch? Wie stark ist er in der persönlichen Begegnung und auch im unmittelbaren Austausch von Argumenten? All das haben sie im Internet nicht. Das heißt, es ist auch kein authentisches Medium.
Der SPD-Wahlkampfexperte Matthias Machnick war das zum Thema Politik 2.0. Und jetzt Musik aus dem Netz mit Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Händel hat's getan, Bach und Beethoven, Vivaldi auch. Nicht nur komponieren, sondern auch improvisieren. Die meisten Klassikinterpreten spielen aber die Werke der großen Meister nur notengetreu nach. Eine große Ausnahme ist da Gabriela Montero. Die Pianistin aus Venezuela improvisiert zu klassischen und allen möglichen anderen Stücken. Zu hören auch auf ihrer ziemlich umfangreichen Homepage gabrielamontero.com, zum Beispiel bei Frédéric Chopins Nocturne C-Moll, Opus 48 Nummer 1, in einer Aufnahme aus der Kölner Philharmonie vom August 2007.
Auf unserer Webseite www.breitband-online.de gibt es die Netzmusik im Übrigen auch zum Nachhören. Und natürlich finden Sie dort auch Links zu den entsprechenden Labels und Interpreten.
Breitband Besprechung.
Religiöse und kulturelle Vernetzungen gab es ja schon immer. Mit dem Aufkommen des Internets lassen sich aber räumliche Distanzen natürlich viel leichter überbrücken. Die einzelne Community ist per Mausklick quasi erreichbar. Über Linksammlungen stößt man auf zahlreiche Online-Groups, Themenkategorien und variierende Schwerpunkte. So auch im jüdischen Internet. MavenSearch.com heißt die umfangreichste der jüdischen Web-Directories. Die englischsprachige Datenbank umfasst heute 15.000 Websites. Mit Stichworten wie Tel Aviv, Anne Frank oder Koscher landet man zahlreiche Treffer. Das sind relativ naheliegende Stichworte, aber was sind sonst die zentralen Themen? Welche Rolle spielt das Netz überhaupt in der jüdischen Community? Darüber wollen wir mit Michael Olmer sprechen, Autor der Kolumne Online der Wochenzeitschrift Jüdische Allgemeine. Guten Tag, Herr Olmer.
Hallo.
Vielleicht erst einmal ganz allgemein, was kann man sich unter dem jüdischen Internet vorstellen? Lässt sich das überhaupt vom allgemeinen Netz abgrenzen?
Wichtig ist zunächst mal, dass die Vielfalt der Themen unterschiedlichen Herangehensweisen und Auffassungen die Inhalte der Sites bestimmt und nicht irgendeine vorgegebene zentrale Idee von dem, was jetzt Judentum ist. Also ich denke, das jüdische Internet ist vor allem ein Beispiel dafür, dass das Judentum durchaus vielfältig ist. Zum anderen ist wichtig, dass jüdisches Internet nicht unbedingt oder notwendig von Juden gemacht wird. Es gibt auch Websites, die einfach einen ganz interessanten Bezug zum Judentum haben, einen bestimmten Aspekt beleuchten, die aber jetzt nicht notwendig von Jüdinnen oder Juden gemacht wurden. Was die Abgrenzung anbelangt, würde ich grundsätzlich sagen, dass diese so nicht besteht. Es gibt also keine Art von einer jüdischen Matrix, in der jetzt alles nur auf sich selber verweist. Es gibt immer einen Bezug zu nichtjüdischen Sites, zu nichtjüdischen Internetwelten, gerade was bestimmte Themengebiete wie Musik, Sport und so weiter anbelangt, ist es natürlich so, dass diese Websites dann eher mit anderen Websites verlinkt sind, die sich jetzt eben auch mit Sport, Musik und so weiter befassen und nicht unbedingt mit der Halacha, mit dem jüdischen Gesetz oder mit jüdischen Speisegesetzen.
Können wir vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Also von wo bis wo reicht da die Bandbreite? Man kann sich vorstellen, es gibt wahrscheinlich Kontaktbörsen oder es gibt vielleicht politisches.
Es gibt verschiedenste Formen an Dating-Sites, wirklich in allen religiösen Strömungen des Judentums. Es gibt natürlich Seiten über Religion, über Rezepte. Es gibt massenweise Seiten mit jüdischen Witzen. Das jüdische Internet hat eigentlich größtenteils mit jüdischen Witzen begonnen. Das waren so die ersten Sites. Und natürlich auch jede Menge kulturelle Websites zu Literatur, Film, Theater,
findet denn
Politik, alles.
Findet denn religiöse Praxis im Netz statt?
Religiöse Praxis findet insofern statt, als natürlich auch jüdische Gemeinden ihre Websites haben. Man natürlich so weltweit andere Gemeinden kontaktieren kann. Als Mitglied einer Berliner oder einer Münchner Gemeinde kommt man natürlich wesentlich leichter an andere Juden in New York, Sydney und so weiter heran. Es gibt auch sehr viele Blogs oder persönliche Websites von Rabbinern, die ihre Thesen und religiösen Auffassungen, Standpunkte öffentlich kundtun. Also insofern kann man von Praxis reden. Ein anderes Beispiel wäre die Frage, gibt es eine religiöse Praxis im Second Life? Da ist natürlich der Punkt sicher, es gibt Synagogen im Second Life. Nur das allgemeine Problem ist diese virtuelle Art und Weise, eine Synagoge besuchen, wirklich eine Praxis? Ist es wirklich real? Also ich denke, darüber kann man unterschiedliche Meinungen haben.
Wie stellt sich denn überhaupt die jüdische Community im Second Life dar?
Ich denke zunächst, dass es durchaus Ähnlichkeiten zu anderen Communities gibt, nämlich, dass man versucht, möglichst nahe über eben diese 3D-Simulationstechniken den Alltag, die Realität zu reproduzieren. Das heißt eben, möglichst realitätsgetreue Synagogen zu kreieren, die Klagemauer in Jerusalem nachzustellen. Ein Holocaust-Denkmal gibt es auch schon im Second Life. Es gibt auch ein Second Life Israel, mit dem Unterschied allerdings, dass dort die politischen Probleme nicht ganz so brisant sind. Es ist eher eine utopische Idee des jüdischen Staats, in dem eher Frieden herrscht. Und es ist ähnlich, nur eben zum Thema Judentum, jüdische Welt, Israel.
Mich würde abschließend nochmal die Frage interessieren, ob wie Sie das einschätzen, ob das Internet bessere Möglichkeiten von so einer Auseinandersetzung mit Identität liefert als die Medien, die es vorher gab.
Es ist zum einen so, dass das jüdische Internet oder das Internet im jüdischen Kontext vor allem zeigt, dass die Idee von einer einzelnen, einzigen jüdischen Identität eher eine Fiktion ist. Es gibt also im jüdischen Internet verschiedene Gruppen, die zum Judentum gehören, aber eine ganz eigene Message haben. Es gibt jüdische Feministinnen, jüdische Sozialisten. Es gibt eine Interessengruppe der jüdischen Clowns. Das sind entweder wirklich professionelle Zirkusartisten oder aber einfach Leute, die sich für Humor, für Witze interessieren oder einfach Leute, die Humor haben und so weiter. Es gibt eine ganze Vielfalt. Die andere Frage ist natürlich, ob man daraus herleiten könnte, dass das Internet quasi eine neue Identität von Judentum kreieren würde. Da würde ich skeptischer sein. Ich würde zunächst mal sagen, das Internet ist ein neues Massenmedium, ein relativ neues, und ermöglicht natürlich neue Kommunikationsmöglichkeiten von Identität. Inwieweit da jetzt wirklich Identität auch verwandelt wird, da müsste man sich wirklich die einzelnen Websites ansehen.
Das können Sie tun. Die Webseite, die haben wir auch verlinkt, oder weiterführende Webseiten haben wir auch verlinkt auf unserer Webseite www.breitband-online.de. Michael Olmer war das, Autor der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Breitband, Medien und Meinungen.
Investigatives Bloggen. Ein amerikanischer Blogger hat den George Polk Award für die Berichterstattung im Justizbereich erhalten. Joshua Marshall verfolgte auf seinem Politblog Talking Points Memo die undurchsichtige Entlassung von 8 Bundesstaatsanwälten im Jahr 2006. Er entdeckte auffällige Gemeinsamkeiten zwischen den Absetzungsverfahren in Arkansas und Kalifornien. Die Kontroverse führte zum Rücktritt des amerikanischen Justizministers Alberto González im vergangenen August. Haftung für WLAN-Netzwerke. Wer sein privates WLAN-Netzwerk nicht ausreichend absichert, haftet für damit begangene Straftaten. Der Besitzer eines unverschlüsselten WLAN-Netzwerkes kann auch für Straftaten belangt werden, die andere über dieses Netz begehen. Das entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf am Mittwoch. Verhandelt wurde der Fall eines PC-Besitzers, über dessen ungesichertes Netzwerk unbekannte illegale Musik- und Filmdateien in Tauschbörsen verbreitet hatten. Der Beklagte erhielt eine Unterlassungserklärung und wehrte sich dagegen vor Gericht. Der Richter solle die Unterlassungserklärung abweisen, da nicht er selbst, sondern andere die darin beanstandeten Urheberrechtsverletzungen begangen hätten. Das Gericht wies den Antrag ab, weil es der PC-Besitzer versäumt habe, sein WLAN-Netzwerk mit zumutbaren Sicherungsmaßnahmen gegen den Zugriff von Dritten zu sichern. Flächendeckende Verzeichnisse. Die Verlagsgruppe Holzbrink schickt mit MeinVZ.net das dritte Community-Portal ins Rennen. MeinVZ.net soll ein digitales Zuhause für alle sein, die nicht studieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Holzbrink-Tochter die Plattform SchülerVZ gestartet, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Ziel des Unternehmens sind insgesamt 14 Millionen Mitglieder bis Jahresende. Derzeit sind es 8 Millionen. Trotz neuer Software bietet das neue Netzwerk wenig Innovatives. Nur beim Datenschutz sind einige Fortschritte erkennbar. Der Nutzer darf nun selbst entscheiden, wer welche Profildaten und Fotos sehen darf. Die umstrittene personengebundene Werbung kann man ausschalten. Eine Erfolgsgarantie ist das nicht. Unser Flaggschiff StudiVZ.net ist seit Anfang des Jahres profitabel, die gesamte Firma aber noch nicht, so Geschäftsführer Markus Rieke. Ungeduldige Yahoo-Aktionäre klagen, weil Yahoo das Übernahmeangebot von Microsoft bisher als zu niedrig ablehnt, reichten bereits 7 große Investoren Klage gegen das Unternehmen ein. Das geht aus Unterlagen hervor, die von Yahoo bei der US-Börsenaufsicht am Mittwoch eingereicht wurden. Zu den Anteilseignern gehören unter anderem große US-Pensionsfonds. Der Ausgang des Übernahmekampfs ist nach wie vor offen. Yahoo erwartet weiter Alternativen zu dem Microsoft-Angebot im Wert von ursprünglich knapp 45 Milliarden Dollar. Marktgerüchten zufolge prüft Google unterdessen den Kauf eines größeren Pakets von Yahoo-Aktien. Mit einem solchen Schritt könnte Google eine Übernahme womöglich zumindest verzögern.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Jana Wuttke.
Breitband, Netzmusik.
Auch im zweiten Teil der Netzmusik geht's um Gabriela Montero. Die aus Venezuela stammende Pianistin ist ja zum einen äußerst begabt bei der Improvisation, zum anderen sehr aktiv auf ihrer Website. Und wer sich da in ihre Mailinglist einträgt, der bekommt als Gratis-Download diese Version von Bachs berühmter Badinerie. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Johann Sebastian Bachs Badinerie aus der Suite Nummer 2 in H-Moll, interpretiert von Gabriela Montero und zu finden auf ihrer Homepage. Der Link und die gesamte Playlist sind zu finden unter breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Am Sonntag sind Präsidentschaftswahlen in Russland. Der von Putin unterstützte Dmitri Medvedev gilt so gut wie gewählt. Viele hoffen nun, dass seine Versprechen von der Unabhängigkeit der Massenmedien und einem gut funktionierenden Rechtsstaat nicht nur leere Worte bleiben. Zu ihnen zählt auch die 23-jährige Journalistin Natalia Morar. Sie schreibt für das Wochenmagazin The New Times, eine der wenigen noch übrig gebliebenen kremlkritischen Zeitschriften in Russland. Vor wenigen Wochen tauchte die Journalistin mit moldawischem Pass dann selbst in der internationalen Berichterstattung auf. Ihr wurde die Einreise nach Russland verwehrt. Offizielle Begründung der russischen Behörden, sie sei eine Gefahr für die Verteidigungsfähigkeit und Staatssicherheit des Landes. Eleni Klotzikas hat Natalia Morar in Berlin getroffen.
Dass ich im Alter von 23 mit einer Massenvernichtungswaffe verglichen werde, finde ich schon sehr interessant. Es ist natürlich ein großes Problem, nicht nur für mich, sondern für die gesamten Medien in Russland. Denn ich bin nicht für die Staatssicherheit eine Bedrohung, sondern für einige Leute, die dem Sicherheitsdienst FSB sehr nahe stehen, weil ich über Geldwäsche und ihre illegalen Geschäfte geschrieben habe.
Im September 2006 hatte Natalia Morar einen Artikel veröffentlicht über die Verschiebung von Geldern durch ranghohe Regierungsmitglieder über ausländische Banken. Sie konnte nachweisen, dass dies eng mit der Ermordung des Vizechefs der Zentralbank zusammenhing. Allen Warnungen, sie würde bei weiteren Recherchen ihr Leben riskieren, widerstand die 23-Jährige. Sie ließ sich davon nicht einschüchtern und verfolgte ihren Weg als kritische Journalistin weiter. Ihr jüngster Bericht handelte von schwarzen Konten des Kremls, die zur Parteienfinanzierung im Wahlkampf genutzt wurden. Während der Recherchearbeiten erhielt sie erneut Drohungen. Sie solle wegen eines Artikels nicht ihr Leben aufs Spiel setzen. Doch sie entschied sich dafür, weiterzumachen und tauchte bis zur Veröffentlichung des Berichts bei Freunden unter.
Einige Leute fragten, ob ich verrückt sei, darüber zu schreiben. Jedoch gab es kaum andere Journalisten, die der Sache nachgehen wollten. Deshalb war es für mich nicht schwierig, diese Story aufzudecken. Es gibt Leute auf verschiedenen Posten, die bereit sind, darüber zu reden. Und da ich in Besitz von heißen Informationen war und auch Dokumente hatte, die das belegen konnten, sah ich es als meine journalistische Pflicht an, nicht darüber zu schweigen. Ich glaube fest daran und sicherlich auch meine Informanten, denen ich absolute Anonymität garantiere, dass Transparenz die einzige Möglichkeit ist, die Situation in Russland zu verändern.
Am 16. Dezember letzten Jahres kehrte Natalia Morar von einer Journalistenreise aus Israel zurück. Am Moskauer Flughafen Domodedowo wurde ihr jedoch die Einreise verweigert und ihr Pass beschlagnahmt. Sie musste die Nacht in einem Abschieberaum verbringen. Am nächsten Morgen setzte man sie in das nächste Flugzeug nach Chisinau. Erst nach ihrer Ankunft in Moldawien und einer Befragung durch moldawische Beamte gab man ihr ihren Pass zurück. Später erklärte man ihr, dass ihr plötzliches Einreiseverbot auf Artikel 27 des russischen Einwanderungsgesetzes stütze, welcher die Ausweisung von Ausländern zulässt, wenn die Staatssicherheit, die öffentliche Ordnung oder das öffentliche Wohl als gefährdet eingestuft werden. Nun hat sie Unterschlupf bei ihren Eltern in Chisinau gefunden. Von dort arbeitet sie zurzeit weiter als Sonderkorrespondentin für The New Times. Sie wünscht sich jedoch nichts sehnlicher, als nach Moskau zurückkehren zu dürfen.
Meine Freunde, mein Freund und mein ganzes Leben sind dort. Bitte denken Sie nicht, ich wäre patriotisch. Ich möchte, dass Russland ein freies Land wird. Das wünsche ich mir wirklich sehr und ich glaube, dann wird auch mein kleines Heimatland Moldawien viel freier.
Sie war 6 Jahre alt, als die Sowjetunion zusammenfiel. Zu dieser Zeit gab es in den Geschäften im ganzen Land weder Brot noch Milch zu kaufen. Sie wartete mit anderen Kindern vor der Eingangstür des Supermarktes und rannte nach Hause, um ihren Eltern Bescheid zu geben, wenn doch mal eine Lieferung mit Lebensmitteln kam. Mit 18 verließ sie Moldawien und ging nach Russland. Dort erhielt sie ein Stipendium für ein Soziologiestudium. Sie hat sich hochgekämpft, in Moskau ein neues Leben aufgebaut und sich als Newcomerin im Journalismus durch mutige Berichterstattung einen Namen gemacht. Dem relativ jungen Magazin The New Times hat sie durch ihren Fall, der weltweit durch die Presse ging, zu viel Publicity verholfen. Im letzten Jahr hatte sie die russische Staatsbürgerschaft beantragt. Mit ihrer Ausweisung aus Russland will sie sich nun nicht geschlagen geben. Ihre Anwälte arbeiten gerade an einer Klageschrift. Sie überlegt sogar, den russischen Geheimdienst FSB zu verklagen, wenn nötig sogar vor einem internationalen Gericht.
I think that it will be test not only for Russian law legal system, it will be also test for next Russian president.
Ich denke, das wird nicht nur ein Test sein für das russische Rechtssystem. Vor allem wird es auch ein Test sein für den nächsten russischen Präsidenten Dmitri Medvedev. Jetzt, wo er noch Präsidentschaftskandidat ist, redet er die ganze Zeit von einer Liberalisierung der russischen Politik, von Meinungs- und Pressefreiheit, von freien Wahlen und davon, dass Russland ein demokratisches Land wird. Wenn ich nicht nach Russland einreisen darf, wenn Medvedev dann Präsident ist, dann weiß ich, dass ich nichts ändern will.
Im Moment bleibt Natalia Mora nur ihre Hoffnung und Willenskraft. Sie wirkt entschlossen und auch ein wenig erschöpft. Ein harter Kampf steht ihr noch bevor. Eleni Klotzikas war das mit einem Porträt von Natalia Mora. Der Journalistin wurde in dieser Woche auch ein zweites Mal die Einreise nach Russland verwehrt und das, obwohl sie dank einer Heirat nun auch den russischen Pass besitzt.
Breitband, Netzmusik.
Dass Gabriela Montero mit Improvisation und mit Internet ziemlich fit ist, haben Sie in den beiden ersten Teilen der Netzmusik sicher mitgekriegt. Der Höhepunkt sind da die Wohnzimmerkonzerte der Pianistin. Per Mail kann man sich eine Improvisation zu einem Thema wünschen, per Video dann das Ergebnis auf ihrer Website quasi live ansehen und hören. Zuletzt Klaus Klebers Anfrage nach einer Improvisation zur Melodie seines Heute-Journals.
Bam, 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 bam.
Breitbandnetzmusik mit Gabriela Monteros Improvisation zur Melodie des Heute-Journals. Jeden zweiten Sonntag improvisiert die inzwischen in New York lebende Pianistin aus Venezuela daheim öffentlich in ihrem Wohnzimmer. Das wird dann live übertragen im Internet. Man kann sich vorher auf ihrer Homepage registrieren lassen und Wünsche äußern, musikalische Themen oder irgendwie emotional inspirierte. So wie Chris Lovejoy. Der hat Gabriela Montero voller Trauer und Sorge geschrieben, weil seine Tochter mit 17 jetzt das Haus verlässt. Da hat die Pianistin dann für die beiden in die Tasten gegriffen. Romantisch, impressionistisch und vor allem optimistisch.
Breitband, Blockspiel.
Sie können unter der Rubrik Blockspiel auf breitband-online.de ja eigene Beiträge hochladen. Reportagen oder Kommentare, Klangkunst oder Kurzhörspiele. Jede Woche wird dann einer der eingereichten Beiträge hier in der Sendung ausgestrahlt. Diese Woche haben wir uns für Insomnia Part 1 von Bernhard Greif alias Burning Burn entschieden. Ein etwas düsteres Kurzhörspiel über schicksalhafte Zufälle.
Als er am Morgen des 15. Juli sein Haus verließ, nahm zunächst alles seinen gewohnten Gang. Er legte seinen Weg mit der für ihn üblichen Geschwindigkeit zurück und hielt nur einmal eben an einem Zeitungskiosk an, um sich die heutige Ausgabe zu kaufen.
Als sie gegen 7.05 Uhr mit Kisten bepackt das Fabrikgebäude verließ, zu ihrem Wagen eilte und die Hecktüre des grünen Lieferwagens öffnen wollte, musste sie feststellen, dass man ihr offensichtlich den falschen Schlüssel ausgehändigt hatte.
Diese nur minimale Abweichung von seinem üblichen Tagesprogramm sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden. Er hatte seiner Frau um Punkt 7.24 Uhr einen Kuss gegeben.
Also machte sie kurzerhand kehrt, um den Irrtum ihres Kollegen zu korrigieren.
Hatte das Haus um 7.24 Uhr verlassen und gegen 7.32 Uhr den Park erreicht, in dessen Nähe sich der Kiosk befand.
Da dieser sich zu diesem Zeitpunkt aber gerade auf dem Klo befand, musste sie eine circa vierminütige Wartezeit in Kauf nehmen, die sie mit nervösem Herumspielen mit dem falschen Schlüssel zu überbrücken versuchte.
Um 7.37 Uhr hat er sich entschlossen, für den Konsum der Wirtschaftsnachrichten aus aller Welt einen Umweg von circa 4 Minuten in Kauf zu nehmen, der ihn zu dem besagten Kiosk führte.
So kam es, dass sie das Fabrikgelände mit 11 Minuten Verspätung verließ, gegen circa 7.18 Uhr.
Um 7.43 Uhr verließ er, in den Wirtschaftsteil vertieft, den Kiosk wieder.
Um die entstandene Verspätung auszugleichen, entschloss sie sich, einen vermeintlich schnelleren Weg zu wählen und bog nach der ersten Ampel links ab.
Was zur Folge hatte, dass seinem sonst so wachsamen Blick der von rechts herannahende Lieferwagen entging.
Den Mann, dessen Kopf hinter dem Wirtschaftsteil einer Tageszeitung verborgen war und der so unvermittelt auf die Straße getreten war, sah sie erst, als sein gekrümmter Körper bereits vor ihrem Lieferwagen lag und das schwarze Blut den Rinnstein entlang floss. Schicksal, dass sie taumelnd einen Schritt nach hinten machte.
Zufall, dass in diesem Moment ein Auto kam.
Schicksal, dass die Bremsen versagten.
Zufall, dass die Lenkung blockierte.
Schicksal, dass sie mit dem Kopf zuerst aufschlug.
Zufall, dass ihr Genick brach.
Schicksal, dass der Fahrer des Wagens ihr Vater war.
Zufall, dass er sich an eben diesem Tag auf den Weg zu ihr machte.
Schicksal, wie sie aufeinander trafen.
Zufall, wie sie voneinander schieden.
Schicksal, dass es Zufall war.
Zufall, dass es Schicksal war.
Thank you.
Insomnia Part 1 von Bernhard Greif alias Burning Burn war das. Den Autor haben wir leider nicht erreicht. Wir würden uns aber sehr freuen, bald wieder von ihm zu hören. Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Vorher aber noch einmal die Netzmusik mit einer letzten Improvisation von Gabriela Montero. Machen Sie es gut.